Ich möchte den Text von unserer Predigt heute lesen. Bitte steht dazu auf. Am Abend, als der Schabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt: Wer wird uns nur den schweren Stein vor dem Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauten und weinten und berichteten ihnen: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht.
Ja, da singen wir voller Herzen diese Auferstehungslieder, besingen die Geschichte Jesu. Und dann lesen wir einen relativ ernüchternden Text. Jesus ist auferstanden und es wurde ihnen berichtet. Und sie glaubten ihnen nicht. Das war schon eine eigenartige Situation damals an Ostern. Jesus war bereits auferstanden, aber seine Jünger wussten es zuerst noch nicht. Und als sie es hörten, glaubten sie es nicht. Und deswegen lebten sie für eine gewisse Zeit noch genauso weiter, so als ob Jesus noch tot wäre. Er lebte schon, aber das Verhalten der Jünger machte darauf noch keinen Unterschied. Ihr Leben war noch nicht geprägt von dieser Botschaft: Er ist auferstanden. Und wisst ihr, das war nicht nur damals so. Es ist leider auch heute noch gut möglich, ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus zu sein und trotzdem immer noch so zu leben, als ob Jesus noch nicht so ganz lebendig wäre. Als ob er immer noch handlungsunfähig wäre. Als ob er noch immer hilflos im Grab liegt, obwohl er in Wirklichkeit auferstanden ist und lebt und der Herr ist. Und so möchte ich uns heute eine sehr persönliche Frage stellen, die im Grunde jeder für sich persönlich beantworten muss. Ostern bedeutet, Jesus lebt. Die Frage ist: Lebt dein Jesus? Und wir wollen uns zunächst mit der Geschichte beschäftigen, die wir eben im Bibeltext gehört haben, mit der Geschichte von den Frauen, die zum Grab Jesu gingen. Und wir wollen anhand dieser Geschichte sehen, was Kennzeichen dafür sind, wenn auch unser Jesus noch nicht so ganz lebendig ist. Sehen, wo auch wir manchmal Jesus noch so behandeln, als ob er tot wäre. In Markus 16 lesen wir in den ersten beiden Versen: Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh, am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Das Erste, was wir feststellen, ist, wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist, dass Jesus lebt, dann versucht man, Jesus auf falsche Art und Weise zu dienen. Wisst ihr, ich bewundere diese Liebe und diese Treue dieser Frauen, und trotz dieser Riesenenttäuschung, die sie vor 2 Tagen erlebt haben, und trotz des Kummers, dass Jesus nun tot war, sich immer noch aufrafften, um etwas für ihn zu tun. Die müssen total deprimiert gewesen sein. Und wer einmal mit einer Depression zu tun hatte, der weiß, dass es dann nicht leicht ist, früh aufzustehen. Dann möchte man eigentlich genau das Gegenteil tun. Man möchte sich am liebsten den ganzen Tag irgendwo verkriechen, so wie die Jünger das taten. Die Frauen aber stehen früh auf und wollen Jesus einen Dienst erweisen. Und zwar einen Dienst, der Geld kostet. Wohlriechende Öle und Salben waren teuer. Ein Dienst, der mit Arbeit und Überwindung verbunden ist. Die Leiche eines geliebten Menschen einzubalsamieren, ist nicht unbedingt das, was man sich für einen Sonntagmorgen so vorstellt. Und es ist ein Dienst, der auch mit Gefahr einherging. Denn Jesus wurde als Hochverräter hingerichtet. Und da war es gar nicht so gut, mit ihm bekannt zu sein. Wie gesagt, Hochachtung vor diesen Frauen. Sie sind auf jeden Fall den Jüngern weit voraus. Die Jünger hatten sich ja nur noch eingeschlossen, weil sie Angst hatten und weil sie ihre Wunden geleckt haben. Diese Frauen tun was. Und was sie tun, war gut gemeint. Aber es war der falsche Dienst. Sie waren früh aufgestanden, aber Jesus war noch früher aufgestanden. Sie kamen zum Grab, weil sie einen Toten pflegen wollten. Aber wenn sie richtig hingehört hätten, was Jesus ihnen gesagt hat, dann hätten sie morgens zum Grab gehen können und rufen können: Lasst uns die Ersten bei dem Lebendigen sein. Denn er hat es ihnen wiederholt gesagt, dass er an diesem dritten Tag auferstehen würde. Sie hatten Geld und Arbeit und Mühe investiert an diesem Morgen. Und sehen wir, das war später genauso. Sie sollten ihr Geld, ihre Arbeit und sich selbst einbringen. Und sie sollten ganzen Einsatz leisten für Jesus. Aber sie sollten es tun, um Gottes Reich zu bauen. Um Menschen auf den lebendigen Jesus aufmerksam zu machen. Um Jesus zu loben und ihn zu verherrlichen. Doch hier ist ihr höchstes Ziel, Jesus einzubalsamieren. Seinen Leichnam wenigstens für eine Zeit zu konservieren. Wenn Christen nicht mit einem völlig lebendigen Christus leben, dann kommen sie schnell in so eine Haltung rein, wo sie die Dinge nur noch konservieren und bewahren wollen. Dann möchte man die eigene Seligkeit konservieren. Hauptsache nur irgendwie dranbleiben. Da gibt es so viele Fragen und Zweifel. Aber die werden gar nicht zugelassen, werden einfach zugedeckelt. Hauptsache irgendwie durchkommen durch diese böse Erdenzeit. Hauptsache über die Runden kommen in dieser bösen Welt. Und dann möchte man auch die eigene Gemeinde konservieren. Hauptsache keine größeren Veränderungen. Es ist doch ganz okay, so wie es ist. Und wir verstehen uns doch ganz gut. Da müssen doch keine Neuen dazukommen. Was sollen die anderen hier? Und da möchte man den eigenen Glauben konservieren. Bloß keine großen Vorhaben. Es ist doch ganz okay, so wie es ist. Glaubensschritte, gut und schön. Aber man möchte den Überblick doch nicht ganz verlieren. Man möchte doch die Sache so ein bisschen selber in der Hand behalten. Natürlich hilft Jesus. Aber, naja, wie das halt so ist. So wie das bei ihm war. Nicht wahr? Sehen wir, wenn man nicht mit einem völlig lebendigen Christus lebt, dann läuft man Gefahr, Christus auf falsche Weise zu dienen. Dann hat man dauernd Angst, denn wer passt dann auf unsere Seligkeit und auf unsere Gemeinde auf? Das müssen wir doch dann selber tun. Dann muss man doch die Zügel selbst festhalten. Und dann ist man ständig ängstlich darauf bedacht, Hauptsache die Dinge, die man hat, zu konservieren, zu beschützen. Denn wer weiß schon, was kommt, wenn man mal locker lässt und einfach nur Jesus vertraut. Jesus lebt, natürlich. Es ist Ostern. Aber die Frage ist, lebt auch unser Jesus? Lebt auch dein Jesus? Sehen wir, Jesus will nicht konserviert werden. Jesus lebt wirklich. Und er will auferwecken und er will vorangehen. Und Jesus möchte Ernte haben, statt nur die Bewahrung der Gemeinde. Und er lebt in dir und in mir und will mit uns weiterkommen, anstatt einfach nur zu überleben. Diese Frauen wollten Jesus einen Liebesdienst tun. Und das war gut gemeint, voller Herz, aber eigentlich nicht mehr nötig. Denn sie sollten nun mit Jesus etwas tun und nicht nur mehr für ihn. Vielleicht wäre es für manche von uns dran, dass wir nicht mehr länger unseren Dienst nur für Jesus tun, sondern wieder beginnen, mit ihm etwas zu tun. Und wisst ihr, ich glaube, auch für eine Gemeinde ist es wichtig, dass sie nicht nur treu für Jesus etwas tun will, sondern dass sie es auch immer wieder lernt, mit Jesus etwas zu tun, auf ihn zu hören und mit ihm voranzugehen bei dem, was er vorhat. Dass wir nicht nur einen Betrieb am Laufen halten, der halt so zu laufen hat, wie er immer gelaufen ist, sondern dass wir uns von Jesus zeigen lassen, was er mit uns vorhat, was seiner Meinung nach die nächsten Schritte für uns sind und dass wir den Mut haben, sie mit ihm zu gehen. Und wir als Gemeinde wollen Schritte gehen. Wir wollen in besonderer Weise in der nächsten Zeit die 20- bis 45-Jährigen in den Blick nehmen und sie fragen, wie stellst du dir Gemeinde, deine Gemeinde, die Gemeinde der Zukunft vor? Und darüber hinaus wollen wir aber nicht vergessen, die, die schon älter als 45 sind, sondern wir wollen gemeinschaftlich generationsübergreifende Gemeinde bauen. Wir wollen miteinander unterwegs sein. Das wollen wir tun. Ein zweiter Punkt. Wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist, dass Jesus lebt, dann lebt man auch in falschen Sorgen. Da heißt es in Vers 3, schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer beiseite wälzen? Das war ihre größte Sorge an diesem Tag. Das war das, worum ihre Gedanken kreisen. Wie kriegen wir diesen Stein weg? Und als sie hinkamen, da war er schon weg. Da war er gar nicht mehr das Problem. Jesus hatte eigentlich schon ganz andere Dinge mit ihnen vor, als irgendwelche Steine von Grabkammern wegzurollen. Und als er ihnen erscheint, da sagt er ihnen, dass sie seinen Jüngern und danach allen Menschen sagen sollen, dass er lebt und mit ihnen gehen wird. Nicht nur bis nach Galiläa, das hat er auch gesagt. Später sagt er dann auch, bis an das Ende der Welt. Das waren die Dinge, die jetzt dran waren. Jesus war auferstanden und nun ging es nicht mehr darum, um Grabsteine, um wohlriechende Salben oder so etwas, sondern jetzt ging es um die ganze Welt. Und sehen wir, Jesus war schon auferstanden. Er war putzmunter. Und ihre größte Sorge war, was wird aus dem Stein? Lasst uns aufpassen, dass nicht die Dinge unsere größten Sorgen sind. Dass Jesus sozusagen das, was er eigentlich beiläufig am Rande erledigt. Der Stein war in der Auferstehung mit inbegriffen. Der gehörte einfach so mit dazu. Und ich möchte mal ganz konkret für unsere Gemeinde sagen, lasst uns aufpassen, dass unsere Gemeinderäume und Finanzen nicht unsere größten Sorgen werden. Wir haben einen lebendigen Herrn und ich glaube, dass diese Dinge inbegriffen sind in dem, was Jesus sonst noch mit uns vorhat in dieser Stadt. Und es ist gut, wenn wir uns auch natürlich um äußere Dinge Gedanken machen. Aber lasst uns aufpassen, dass wir uns nicht nur um Steine sorgen, die Jesus auch noch aus dem Weg räumen will. Und dass wir nicht gedanklich stehen bleiben bei dem, was er dann auch noch für uns tun will. Jesus möchte Menschen in dieser Stadt ewiges Leben schenken. Und das ist und bleibt die Hauptsache. Und darauf wollen wir unser Augenmerk richten. Und da wollen wir alle mitmachen. Worauf sind unsere Augen gerichtet? Was sind unsere Sorgen? Was sind unsere Steine und Anliegen? Was trauen wir dem auferstandenen Jesus zu? Und was glauben wir, was dieser Jesus noch so tun kann? Es ist Ostern. Jesus lebt. Die Frage ist, lebt auch unser Jesus? Lebt auch dein Jesus? Wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen uns jetzt noch fragen, warum hatten die Nachfolger Jesu eigentlich so große Schwierigkeiten anzunehmen, dass Jesus lebt? Warum fiel es ihnen so schwer, mit diesem lebendigen Jesus nun wirklich zu leben und nun mutig mit ihm voranzugehen? Und wisst ihr, letzten Endes gab es nur einen einzigen Grund dafür, eine Wurzel. Und das ist jetzt hart. Diese Wurzel ist der Unglaube. Der Unglaube war die hartnäckigste Festung in ihrem Herzen, die einem Leben mit dem auferstandenen Jesus noch Widerstand leistete. Und diese Festung war wirklich hart. Jemand sagte, Unglaube ist die hartnäckigste Weigerung unseres Herzens, in unserem Alltag mit einem lebendigen Christus zu rechnen. Unglaube ist die hartnäckige Weigerung unseres Herzens, in unserem Alltag mit einem lebendigen Christus zu rechnen. Und ich möchte uns jetzt an verschiedenen Punkten vor Augen führen, wie hartnäckig dieser Unglaube bei den Jüngern festsaß und wie hartnäckig Unglaube sich auch in unserem Herzen halten kann. Der erste Punkt ist, die Jünger glaubten nicht an einen auferstandenen Jesus, obwohl die Bibel es sagte. Jesus erinnert sie daran in Lukas 24, Vers 44b und 46. Alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. So steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben, und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Eigentlich sollte doch das Wort Gottes schon genügen. Gott hatte gesagt, dass Jesus auferstehen wird. Also hätte man auch damit rechnen können, dass es passiert. Aber die Jünger glaubten es nicht. Wir waren am Karfreitag in The Chosen im Kino, das letzte Abendmahl. Wie oft hat Jesus ihnen gesagt und sie sagten, oh, endlich redest du nicht mehr in Gleichnissen zu uns. Endlich redest du mal klar raus. Und er sagte, habt ihr es denn jetzt verstanden? Ja, jetzt haben wir es verstanden. Herr Pustekuchen, wohl doch nicht. Zweiter Gedanke. Die Jünger glaubten nicht an die Auferstehung Jesus, trotz der eigenen Worte Jesu. Auch Jesus selber hat es mehrfach zu ihnen gesagt. Ich muss viel leiden, die Führer des Volkes werden mich verurteilen und töten, aber nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferstehen. Lukas 9, Vers 22. Und das war kein Theologen-Chinesisch. Das war ganz einfach und ganz klar. Nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferstehen. Den Satz kann man doch verstehen, oder? Die Jünger hätten am Sonntagmorgen alle zum Grab gehen können, um mit Jesus mit Pauken und Trompeten und von mir aus auch mit Palmzweigen begrüßen, so wie sie es eine Woche vorher taten. Wenn sie die Worte Jesu wirklich ernst genommen hätten. Aber sie taten es nicht, denn sie glaubten es nicht. Die Jünger glaubten nicht an die Auferstehung Jesu, trotz der ersten Berichte der Frauen. In Markus 16, Vers 11 lesen wir, dass Jesus nach seiner Auferstehung am Ostermorgen von der Maria von Magdala als Erste erschien. Und sofort lief sie zu den trauernden Jüngern und rief, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Was steht denn da? Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Und als auch andere kamen und dasselbe sagten, Markus spricht jetzt nicht von den Jüngern von Emmaus, aber die, die aufs Land gingen, also das waren diese zwei. Und auch die kamen und die sagten, dass er lebt. Und die Jünger blieben in ihrem Herzen kalt. Viertens, die Jünger glaubten auch dann noch nicht an die Auferstehung Jesu, als sie das leere Grab sahen. In Lukas 24 heißt es von Petrus: Doch Petrus sprang auf, lief zum Grab, und als er hineinschaute, sah er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Er ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Warum nur verwundert? Warum steht er nicht? Und er ging gläubig zurück. Endlich gläubig. Wisst ihr, wenn Gott uns etwas zeigt, uns etwas offenbart und uns dann auffordert, uns auf ihn einzulassen, dann reicht es nicht zu sagen, ja, darüber sollte man mal nachdenken. Sondern wir sollen glauben und gehen. Fünfter Gedanke, einige Jünger glaubten dann noch nicht, als die anderen Jüngern ihnen das bezeugten und mitteilten. Und da gibt es diese klassische Geschichte von Thomas. Alle Jünger bezeugten ihm, da heißt es, die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und sechstens noch, als die Jünger brachten es sogar noch fertig zu zweifeln, als Jesus ihnen bereits erschienen war. Wir lesen in Lukas 24, noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten in dem Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Und dann zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Und als sie dann immer noch skeptisch gucken, dann überlegt Jesus, was er noch machen könnte. Und er fragt sie, habt ihr irgendwas, was man essen kann? Und dann isst er demonstrativ vor ihren Augen ein Stück gebratenen Fisch, damit sie endlich begreifen, ich bin kein Geist, ich bin hier in Fleisch und Blut und es ist tatsächlich der Herr, der hier vor ihnen steht. Und so zieht sich das durch bis zum Ende. Selbst beim Bericht der Himmelfahrt Jesu, als Jesus ihnen allen schon mehrfach begegnet war, lesen wir in Matthäus 28, die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Er war ihnen erschienen. Er hatte ihnen gesagt, geht in ein paar Tagen nach Galiläa, da will ich euch treffen. Und sie haben alle genickt. Jawohl, alles klar, machen wir. Aber diese paar Tage haben schon wieder ausgereicht, dass einige sich doch fragen, ist das wirklich echt? Stimmt das alles, was hier passiert? Und ich habe mich gefragt, was brauchen wir alles für Beweise, bevor wir einmal sein Wort wirklich ernst nehmen? Und wie lange wollen wir zögern, bevor wir es wagen, uns auf sein Wort einzulassen? Wisst ihr, beim Lesen all dieser Berichte der Evangelien ist mir eins aufgefallen. Dieser Unglaube ist das Einzige, was Jesus nach seiner Auferstehung an seinen Jüngern kritisiert. In dem Vers nach dem gelesenen Schriftwort, in Vers 14, heißt es, zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Wir finden keine tadelnden Worte, dass sie ihn bei der Gefangennahme alle im Stich gelassen haben. Wir finden keinen Vorwurf gegenüber Petrus, warum hast du mich verleugnet? Nur eine liebevolle Wiederherstellung der Berufung am Ende von Johannes' Evangelium. Das Einzige, was Jesus an den Jüngern tadelt, ist, dass sie ihm nicht geglaubt hatten. Wie unverständlich seid ihr doch! Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten vorhergesagt haben? Warum habt ihr Angst? Wieso zweifelt ihr, dass ich es bin? Es gibt im gesamten Universum nur eine negative Kraft, die man mit der Kraft des Todes vergleichen kann. Das ist die Kraft des Unglaubens. Und es gibt im gesamten Universum nur eine Kraft, die diese beiden Kräfte überwinden kann, und das ist die Kraft der Auferstehung. Die Stricke des Todes konnten Jesus nicht im Grab halten, als die Kraft der Auferstehung an ihm wirksam wurde. Und wisst ihr, genau dieselbe Kraft ist nötig. Genau dieselbe Kraft ist nötig, um uns, um dich und mich von den Fesseln des Unglaubens freizumachen. Paulus sagte genau deswegen in Epheser 1, dass nur die Kraft der Auferstehung Menschen von den Fesseln des Unglaubens freimachen kann und dass nur die Kraft der Auferstehung in Menschen Glauben erwecken kann. Und er schreibt dort in Vers 19 und 20, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Es ist dieselbe Kraft. Ist uns klar, was hier über uns gesagt wird? Paulus sagt, in euch, in jedem Glaubenden, wirkt die Kraft der Auferstehung. Unser Glaube ist nicht nur ein Standpunkt. Kleiner Teaser für die nächste Predigtreihe, die nächsten Sonntag beginnt. Unser Glaube ist nicht nur ein Standpunkt. Unser Glaube ist nicht nur ein angestrengtes Zusammenkratzen aller eigenen und frommen Kraftreserven. Unser Glaube ist nicht nur ein mühevolles Unterdrücken der Zweifel. Unser Glaube ist nicht nur ein krampfhaftes Durchhalten und ein ängstliches Bangen, ob es am Ende auch ausreicht. Sondern Paulus sagt, wir sind ausgerüstet mit der größten Kraft, die es gibt. In uns wirkt die Kraft der Auferstehung. Und dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, wirkt jetzt an uns, sodass wir an den Auferstandenen glauben können. Und ich glaube, dass Gott durch diese Kraft der Auferstehung in einigen von uns heute Morgen Glauben aufwecken möchte. Bei manchen von uns ganz grundsätzlich. Vielleicht ist es bei dir so, dass du dich regelrecht im Unglauben gefangen fühlst oder sogar darin gefangen bist und dass du richtig spürst, wie diese Bänder da sind, die dich immer wieder vom Glauben abhalten. Dabei wünschst du dir eigentlich schon lange glauben zu können, aber irgendwas hält dich zurück. Weißt du, es ist Ostern geworden. Die Kraft der Auferstehung hat vor knapp 2000 Jahren Jesus aus dem Grab geholt und sie kann dich heute rausholen aus der Bindung des Unglaubens, sodass du endlich glauben kannst, sodass du endlich ein Leben mit Jesus führen kannst, wie du es eigentlich schon lange möchtest. Und ich möchte dich bitten, wenn es dein Wunsch ist, dann lass uns dieses Osterfest nicht einfach vorbeigehen lassen, sondern dann sprich mich an oder jemand anderen, zu dem du Vertrauen hast. Dann können wir zusammen beten und dann wird der Heilige Geist in dein Leben eine Kraft zum Einsatz bringen, von der du bisher keine Ahnung hattest. Die Kraft der Auferstehung Jesu, die auch dir neues Leben und in dir einen festen Glauben bewirken möchte. Aber wisst ihr, ich glaube, dieses Angebot von heute ist auch ein Angebot für diejenigen unter uns, die schon lange mit Jesus leben. Auch wenn du schon mal Ja zu Jesus gesagt hast, kann es immer wieder dazu kommen, dass so Teilbereiche des Lebens mit Jesus vom Unglauben befallen werden. Nicht, dass man grundsätzlich zweifelt. Nicht, dass man kurz davor wäre, alle Brocken hinzuwerfen. So ist es nicht. Aber es sind im Laufe der Zeit einfach doch so ein paar Fragen aufgetaucht, auf die man nie eine befriedigende Antwort gefunden hat. Da hat man in einem Bereich des Lebens vielleicht schon lange für eine Sache oder für einen Menschen gebetet und auch ehrlich auf eine Antwort Gottes gewartet, aber wie verschlossen. Es gab keine Antwort. Nichts ist geschehen. Und dann ist man irgendwie so dazu übergegangen, diesen Bereich des Glaubens mal auszuklammern. Wie gesagt, man lebt weiterhin mit Jesus, aber in diesem Punkt hat man einfach ein Stück resigniert, wenn das Gespräch darauf kommt. Und dann hüllt man sich in Schweigen. Und auch in der persönlichen Zeit mit Gott kommt dieses Thema nicht mehr vor. Oder vielleicht ist es bei dir nicht ein Anliegen, sondern eine Eigenschaft Gottes, die du nicht mehr glauben kannst. Da ist etwas Schweres in dein Leben getreten und du kannst beim besten Willen nicht verstehen, wie Gott das mit seiner Liebe zu dir vereinbaren kann. Wer das zulassen konnte. Und wenn wir hier zum Beispiel gemeinsam singen, lasst uns ihm danken, er weiß, was er tut. Dann singst du zwar noch irgendwie so reflexartig mit, aber irgendetwas in dir sträubt sich und du fragst dich, ob er das in diesem Fall auch wusste, was er da getan hat? Oder ob ihm bei dir nicht doch ein schrecklicher Fehler unterlaufen ist? Und so lebst du mit Jesus, aber du hast bei manchen Aussagen einfach so deine Probleme, das wirklich zu glauben und dich da wirklich von ganzem Herzen drauf einzustellen. Es ist Ostern geworden. Wir feiern die Kraft der Auferstehung. Die Kraft, die Jesus aus dem Tod herausgeholt hat, und es ist die gleiche Kraft, die in uns Glauben wirkt. Und ich möchte uns heute einfach auffordern, dass wir uns dieser Kraft neu aussetzen. Dass wir wieder neu, ganz offen und ganz bedürftig zu unserem Herrn kommen und ihm das bekennen, was in unserem Leben mit ihm vielleicht schon lange Schwierigkeiten macht. Dass wir ihm sagen, ich möchte dir doch ganz vertrauen, Herr. Ich möchte dir doch glauben. Hilf meinem Unglauben. Und dass wir uns öffnen für ihn. Und wenn wir das tun, dann werden wir erfahren, dass er kommt. Und dass er unser Leben mit ihm erneuert. Und dass die Kraft seiner Auferstehung an uns wirksam wird. Und dass der Unglaube weicht und Glaube Einzug hält. Und dass wir neue Schritte gehen können mit ihm, dem auferstandenen Herrn. Und aus vollem Herzen dann sagen können, der Herr ist auferstanden. Den ersten Schritt können wir jetzt machen, indem wir das folgende Lied schon aus vollem Herzen mitsingen. Das glaube ich.